Auf dem Kinderzeltlager haben wir die Geschichte Israels zur Zeit von Josua behandelt. Und der Rahmen war der, Gott gibt seinem Volk aufs Neue eine Verheißung, die er 600 Jahre vorher schon dem Abraham gegeben hat. Ich will euch ein Land geben und ihr sollt es bewohnen. Ihr sollt euch darin mehren, ihr sollt darin leben und es einnehmen, für euch in Anspruch nehmen. Und der Josua wurde von Gott auserwählt, dieses Unternehmen nach Mose weiterzuführen. In Josua 6, da lesen wir von der Einnahme von Jericho. Das war die Festungsstadt von den Kanaanitern schlechthin. Und das Volk Israel zieht schweigend um die Stadt herum, eine Woche lang, am siebten Tag siebenmal. Und das Wunder geschieht, die Mauern stürzen ein. Und Gott macht das Unmögliche möglich. Er schenkt einen gewaltigen Sieg. Bis dahin haben wir die Geschichte mit den Kindern behandelt. Aber nach Josua Kapitel 6 gibt es noch ein Kapitel 7. Und Josua 6 und Josua 7 unterscheiden sich wie Tag und Nacht. Josua 6 handelt von einem unerklärlichen Sieg und Josua 7 handelt von einer vorerst unerklärlichen Niederlage. In Josua 6 geht es um den Herrn, um sein Wesen und um seine Macht. In Josua 7 geht es um die Sünde und um ihr Wesen und um ihre Macht. Der eine, nämlich Jesus, führt zum Sieg, die andere, nämlich die Sünde, führt immer zum Untergang, zur Niederlage. Und damit wäre jetzt eigentlich schon alles gesagt. Das wissen wir, oder? Aber die Frage ist, wie bewusst leben wir denn damit? Ist das irgendwie ein Programm in deinem Kopf, wie so ein Antivirenprogramm, das ständig aktiv ist? Sünde meiden? Ich glaube, dass dieses Programm bei den meisten von uns einfach nicht aktiv ist. Viele Christen, denke ich oder sehe ich, sind heute wenig beeindruckend. Sie wirken kraftlos, sie haben wenig Ausstrahlung, sie haben wenig Einfluss in der Gesellschaft. Und dann stehst du, so wie ich vielleicht vor zwei Wochen mit einigen anderen Jugendlichen auf dem Kimsey Reggae Festival und an dir strömen Tausende von jungen Leuten vorbei und du stehst da mit deinen Büchern und Traktaten und mittendrin frage ich mich, was mache ich hier eigentlich? Ich wäre jetzt viel lieber zu Hause auf meinem Balkon. Sind wir vielleicht Bevollmächtigte ohne Vollmacht? Wieso wie das Volk Israel? Das Volk Israel war bevollmächtigt, es war autorisiert, von Gott in seinem Namen Gericht zu üben und Städte einzunehmen. Diese Vollmacht, die haben wir als Gemeinde nicht. Das war eine Ausnahme damals mit Israel. Wir haben vielmehr die Vollmacht hinzugehen, das Evangelium zu bringen und so wie es Jesus ausdrückt vor seinen Jüngern, ihnen die Sünden zu erlassen oder die Sünden zu vergeben. Das heißt, ihnen Sündenvergebung zuzusprechen, wenn sie Jesus annehmen oder nicht. Aber hier hat Israel Vollmacht, Gericht auszuüben in Gottes Namen. Und genau das passiert dann auch mit Jericho. Wir sehen dort diese Vollmacht an, aber in Josua 7 sehen wir dann Folgendes. Josua 7, Vers 1. Aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten. Alles, was sie in Jericho eingenommen hatten, war gebannt. Das heißt, es gehörte nicht ihnen, sondern es gehörte Gott. Der Achan vergreift sich an dem Gebannten und er nimmt etwas. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Der erste Vers gibt schon die ganze Auflösung auf alles Weitere, was kommt. Dieser eine Vers ist der Hintergrund von dem Ganzen, was wir jetzt lesen, ab Vers 2. Ab Vers 2 geht es jetzt in den Vordergrund. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Awen liegt, östlich von Bet-El, denn er sprach zu ihnen: Geht hinauf und kundschaftet das Land aus. Und die Männer gingen hinauf und kundschafteten Ai aus. Und als sie wieder zu Josua kamen, sprachen sie zu ihm: Lass nicht das ganze Volk hinaufziehen, etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, bemühe nicht das ganze Volk dahin zu gehen, denn sie sind wenige. So zogen vom Volk etwa 3.000 Mann hinauf, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen etwa 36 Mann von ihnen und jagten ihnen nach vom Stadttor bis nach Sebarim und schlugen sie am Abhang. Da wurde das Herz des Volkes verzagt und zerfloss wie Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend, er und die Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben und uns umzubringen? O, hätten wir doch uns entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umzingeln und unseren Namen von der Erde ausrotten. Was willst du nun für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf! Warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt, sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von dem Gebannten genommen und davon gestohlen und es verheimlicht und unter ihre Geräte gelegt haben. Der Herr sagt: Steh auf. Es gibt offenbar Situationen im Leben eines Gläubigen, wo es darum geht, aufzustehen vom Gebet und nimmer weiter zu beten, wo vielleicht das Gebet gar nicht dran ist, sondern was anderes. Manche sollten in ihrem Leben vielleicht was ausräumen, was zu einem Leben mit Jesus gar nicht hineingehört. Und stattdessen beten sie vielleicht sogar noch mehr und sagen: Ach Herr Jesus, mein geistliches Leben, das ist so arm, so auf Sparflamme, ich habe das Gefühl, es nimmt immer mehr ab. Bitte schenk mir doch Erweckung. Und vielleicht sagt der Herr: Steh auf und räum aus. Könnte es sein, dass da was in deinem Leben ist, was dir deine geistliche Kraft raubt und das dir keine Erweckung schenkt? Steh auf, Vers 13, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch für morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Es ist ein Bann in deiner Mitte, Israel, du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte wegtut. Und ihr sollt am Morgen herzutreten, Stamm für Stamm, und der Stamm, den der Herr durch das Los treffen wird, der soll herzutreten. Geschlecht für Geschlecht, und das Geschlecht, das der Herr durchs Los treffen wird, das soll Haus für Haus herzutreten. Und das Haus, das der Herr durchs Los treffen wird, das soll Mann für Mann herzutreten. Und wer durchs Los im Besitz des Gebannten erfunden wird, den soll man mit Feuer verbrennen, samt allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen hat. Da machte sich Josua am Morgen früh auf und brachte Israel Stamm für Stamm herzu. Und es wurde durchs Los der Stamm Juda getroffen. Und als er die Geschlechter Judas herzubrachte, da wurde das Geschlecht der Serachiter durchs Los getroffen. Und als er das Geschlecht der Serachiter herzubrachte, Mann für Mann, da wurde Sabdi durchs Los getroffen. Und als er dessen Haus herzubrachte, Mann für Mann, da wurde Achan durchs Los getroffen, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs, aus dem Stamm Juda. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir, was hast du getan? Verbirg es nicht vor mir. Da antwortete Achan dem Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt, denn dies habe ich begangen. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und einen Goldbarren, 50 Schekel schwer. Da gelüstete mich danach und ich nahm es, und siehe, es ist in meinem Zelt unter der Erde vergraben und das Silber ist noch darunter. Da sandte Josua Boten hin und die liefen zu dem Zelt, und siehe, es war in seinem Zelt verborgen und das Silber darunter. Hier in diesem Kapitel sehen wir eine wichtige Lektion über Sünde. Und vielleicht denken manche, jetzt fängt er schon wieder mit Sünde an. Ich habe die Predigt vor 2 Wochen in Tittmoning gehalten und genau das war der Punkt. Eine Frau kam nach vorn geprescht und sie hat gesagt, müsst ihr immer wieder mit der Sünde auspacken. Und sie hat sich furchtbar aufgeregt. Ich sah es während der Predigt, wie sie fast mit den Zähnen fletschte. Und ich denke an das Wort von Pastor Busch, er sagte, wenn ich im Zug sitze und hätte nur 5 Minuten Zeit, mit jemandem zu reden, weil ich weiß, dass er dann aussteigt, ich würde die 5 Minuten so nutzen, ich würde 4 Minuten mit ihm über die Sünde reden und nur 1 Minute über Jesus. Weil wenn er nicht begreift, dass er Sünder ist, dass er verloren ist, dann brauche ich gar nicht mit Jesus zu ihm kommen. Hier in diesem Kapitel sehen wir etwas über das Wesen der Sünde, über die Macht der Sünde, aber dann auch über den Ausweg aus ihrer Macht heraus. Gegen Jericho hatte Israel nur einen Gegner. Gegen Ai haben sie plötzlich 2. Einen Gegner von außen, das waren die Krieger von Ai, und dann haben sie noch einen Gegner von innen, und das war die Sünde im Volk. Das Wesen der Sünde, wo sehen wir das hier in diesem Text? Ganz offensichtlich ist die Sünde hier natürlich in der Überheblichkeit des Volkes. Der Josua, der schickt wieder 2 Kundschafter in die Stadt, so wie er es bei Jericho auch gemacht hat. Und die Boten kommen zurück und lassen ausrichten, im Gegensatz zu Jericho ist Ai ein kleiner Fisch. Das machen wir mit links. 2.000 bis 3.000 Mann reichen aus. Und der Josua geht noch auf Nummer sicher, er nimmt nicht 2.000, sondern er nimmt 3.000 Mann. Und das Ergebnis haben wir gelesen. Das Volk wird katastrophal geschlagen. Es kommt zu einer totalen Fehleinschätzung der Lage. Und weißt du, unsere Siege von gestern sind keine Garantie für unsere Siege von heute oder von morgen. Wir müssen uns hüten vor einem falschen Optimismus. Und ein falscher Optimismus ist immer dort, wo ich auf mich selbst vertraue, wo ich sage, ich schaffe das schon. Und ein falscher Optimismus zeigt sich auch dort, wo ich wichtige Dinge angehe, ohne dafür zu beten. Wenn wir zum Beispiel denken, dass die letzten 6 Jahre Zeltlager immer gut gelaufen sind und jetzt haben wir genügend Erfahrungen, auf die wir aufbauen können, jetzt brauchen wir weniger Gebet, dann ist das immer ein Holzweg. Hat mir gefallen, als wir aufs Chiemsee Reggae Festival gegangen sind, zum Verteilen und mit den Jugendlichen dort da zu sprechen, da haben mich einige unabhängig voneinander angerufen von den Jugendlichen, gesagt, du, das müssen wir aber gut vorbereiten im Gebet. Wir sollten uns vorher noch 1-2 Mal treffen, um für diese Sache zu beten. Und genau dieser Ansatz ist richtig. Da kann ich nicht einfach so hingehen. Als ich auf der Bibelschule war, habe ich mich immer geärgert über Leute aus Gemeinden, die dann am Freitag oder Samstag noch gekommen sind und dann zu den Bibelschülern gingen und sagten, du, bei uns fällt am Sonntag der Prediger aus, kannst du nicht noch eine Predigt aus dem Ärmel schütteln? Ich habe dir schon mal gesagt, was aus dem Ärmel geschüttelt wird, ist immer ärmlich. Christen schütteln nicht einfach was aus dem Ärmel. Und genau diese Lässigkeit und Überheblichkeit sehen wir hier in Kapitel 7. 2.000 bis 3.000 Mann reichen leicht. 2 bis 3 vollzeitlich Angestellte schmeißen die Gemeinde, die anderen konsumieren, oder? Vielleicht böse gesagt, aber das ist die Tendenz in vielen Gemeinden. Wenn wir Stellenanzeigen anschauen, dann suchen fast alle Gemeinden Jugendleiter, irgendwie Jugendreferenten, Jugendverantwortliche. Ja, wenn da einer oder zwei die Jugend macht, das reicht doch aus. Es braucht die ganze Mannschaft. Wo in der Bibel haben wir die Lehre, dass nur auf einem Teil der Gemeinde der Kampf und die Arbeit ruht? Jedes Kind Gottes ist Teil von der Stadt, die auf dem Berge liegt und nicht verborgen bleibt. Und nicht nur Teil der Gemeinde ist das Salz der Erde und das Licht der Welt, sondern die ganze Gemeinde. Und ich meine jetzt gar nicht so sehr die Dienste, dass du jetzt irgendwie schauen musst, in irgendwo einen Dienst zu kommen, sondern ich meine einfach ein positives Hineinwirken durch jeden von uns, durch Gespräche, durch Zuhören, durch Gastfreundschaft, durch Gebet und das alles mit dem Ziel, die Gemeinde zu stützen, zu stärken und zu bauen. Ist das der Grund, warum du hier bist? Oder holst du dir einfach nur die Ladung Predigt ab? Die ganze Mannschaft braucht's. Und jetzt sehen wir das Wesen der Sünde hier noch an einem zweiten Punkt. Das erste war die Überheblichkeit und das zweite ist der Ungehorsam. Und komischerweise wird nur der zweite Punkt angeprangert. Vers 1 ist gleich die Auflösung, aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn Gottes über die Kinder Israels. Vers 11, Israel hat sich versündigt, sagt Gott, sie haben auch meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, indem sie von dem Gebannten genommen, gestohlen und es verheimlicht unter ihre Geräte getan haben. Später wird der Achan durch Los ermittelt, und dann berichtet er, wie es war. Und er sagt, ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und Gold und Silber. Da gelüstete mich danach und ich nahm es und siehe, es ist in meinem Zelt in der Erde vergraben. Als Israel Jericho erobert hat, da befahl Gott, dass sie sich an dieser Beute nicht vergreifen dürften. Das heißt, keiner sollte sich bereichern. Alle Juden hielten sich an das Gebot, bis auf einen, Achan. Und bei ihm war die Augenlust größer als die Lust am Gesetz des Herrn. Er kam, sah und nahm. Ganz ähnlich, wie es bei Eva im Garten Eden war. Sie von der Schlange verführt wurde. Sie sah, da gelüstete sie und sie nahm. Und so ist das Wesen der Sünde. Zuerst lockt sie mit schönen Gedanken und Gefühlen. Und dann führt sie zum Ungehorsam. Und am Ende kommt es zum bösen Erwachen. Ist immer der gleiche Weg. Ein Rabbi Hochwald hat einmal erzählt, dass er mit seinem Sohn, das erste Mal mit seinem 6-jährigen Sohn in das Schwimmbad ging. Dann hat er seinen Sohn aufgefordert, in das kalte Becken zu springen. Da sprang der Junge hinein und dann kommt er raus und zittert und sagt, Papa, Und dann nimmt der Papa das Badetuch und ruppelt ihn ab, bis dem Jungen ganz warm wird und der Junge sagt dann, Papa, Und mein Sohn, sagt der Vater, weißt du den Unterschied zwischen einem kalten Wasserbecken und der Sünde? Ich werde es dir erklären. Als du in das kalte Becken gesprungen bist, dann hast du zuerst geschrien, Und dann sagtest du, Und bei einer Sünde sagst du zuerst, Und danach, Vielleicht Achten wir noch kurz auf den Zusammenhang von der einen Sünde, von der Überheblichkeit, und von der anderen Sünde, dem Ungehorsam. Die meisten von uns würden wahrscheinlich so sagen, jetzt weiß ich nicht, ob da Folie kommt, schauen wir mal, genau. Die Überheblichkeit der vielen und der Ungehorsam des einen sind da zwei Sünden, oder? Die führen zur Niederlage. Aber die Frage ist, wenn ich diesen Text genau anschaue, ist es wirklich so? Gottes Wort macht hier in diesem Text ja nur Achans Schuld für die Niederlage verantwortlich. Er sagt, das Volk Israel hat sich versündigt, denn Achan oder einer hat etwas von dem Gebannten genommen. Von daher müsste ich sagen, es ist doch eher so, der Ungehorsam des einen, der führt zur Fehleinschätzung und vielleicht zur Überheblichkeit, zur Blindheit von dem ganzen Volk. Und so kommt es letztendlich zur Niederlage. Diese eine Sünde schwächt das ganze Volk. Hier in Josua 7 steht der Ungehorsam von Achan im Zentrum und nicht die Überheblichkeit von Israel. Und dieser Ungehorsam des einen führt letztendlich zur Niederlage. Und der äußere Kreis, der ist offensichtlich, den sieht jeder. Jeder von uns, der dabei gewesen wäre und dem man die Frage gestellt hat, was ist denn schuld, dass Israel diese Niederlage eingesteckt hat, jeder von uns hätte gesagt, ja, wir waren einfach zu überheblich. Wir haben die Lage total falsch eingeschätzt. Aber die Situation ist nicht so offensichtlich. Wenn Israel am nächsten Tage statt 3.000, 30.000 oder 300.000 genommen hätte, sie hätten wieder verloren. Weil der Herr das so sagt. Ihr werdet keinen Sieg haben, solange dieser Ungehorsam in der Mitte unter euch besteht. Da ist eine Schuld, eine verborgene Schuld, die keiner sieht. Und die muss jetzt radikal ans Licht. Sonst ändert sich die Lage nicht. Und ich denke, das ist wichtig für die Seelsorge. Wir bekämpfen oft nur den äußeren Kreis. Wir bekämpfen oft nur das, was für uns offensichtlich ist. Aber wir sollten die Frage stellen, bedingt vielleicht eine Sünde die andere? Es ist wichtig, dass wir geistliche Zusammenhänge erkennen. Zum Beispiel kann es sein, wir hatten so einen Fall ist in Anführungszeichen so ein Menschen, der war bei uns in der Gemeinde Neulußheim, der kämpfte ständig gegen seine Unbeherrschtheit. Und es war so offensichtlich. Er konnte einfach sich nicht zurückhalten. Immer wieder musste er seinen Mund aufmachen und andere anherrschen und niedermachen und fertig machen. Das war offensichtlich war. Und wir sagten oft, ja, du musst dich zusammenreißen, lies Gottes Wort, nimm's auf, das wird dir Ruhe verschaffen oder was weiß ich. Aber sein Kernproblem war ein ganz anderes. Und als das Problem mit seiner Habsucht gelöst war, war er plötzlich ein anderer Mensch. Und wir haben gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Oder in der Gemeinde, da sehen wir auch oft nur die offensichtlichen Dinge. Vielleicht die Sache, dass eine Sache da ist der Unversöhnlichkeit oder einer Oberflächlichkeit oder einer mangelnden Gebebereitschaft. Ich weiß es nicht, was es ist. Und doch könnte es nicht sein, dass im Verborgenen andere faule Wurzeln sind, wo das eine das andere bedingt. Das Wesen der Sünde ist so, dass sie am liebsten immer verborgen bleibt. Denn solange die Sünde verborgen ist und sie nicht zum Vorschein kommt, hat sie Macht. Und damit komme ich zum zweiten Bereich, den wir hier im Text ja sehr deutlich sehen, und das ist die Macht der Sünde. Vers 12 und 13 sagt der Herr, darum können die Kinder Israels vor ihren Feinden nicht bestehen, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind zu einem Bann geworden. Ich werde künftig nicht mit euch sein, wenn ihr nicht den Bann aus eurer Mitte vertilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich, heiligt euch für morgen. Dann sagt er wieder, denn es ist ein Bann in eurer Mitte. Du kannst vor deinen Feinden nicht bestehen, bis ihr den Bann aus eurer Mitte getan habt. Das ist eine ernste Sache. Die Sünde eines Mannes lähmt das ganze Volk. Ein Mann versagt und ein ganzes Heer bekommt es zu spüren. In Vers 11 sagt Gott, Israel hat gesündigt. Und das zeigt mir, Gott sieht das Volk als Ganzes. Nicht einer unter euch hat gesündigt, sondern Israel hat gesündigt. Und wie viel mehr gilt es für uns als Gemeinde? Wo der Paulus sagt, die Gemeinde ist ein Leib mit vielen Gliedern. Und wenn ein Glied in die falsche Richtung lenkt, dann wird der ganze Leib mitgelenkt. Spurgeon hat mal gesagt, wenn du einen Karren auf der Straße siehst und es ist nur ein Rad angekettet, dann sind die anderen drei Räder auch blockiert. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, kann sein, hörst du trotzdem nochmal an. Ich war in Bad Pyrmont ziemlich am Anfang von meiner Glaubenszeit, habe eine meiner ersten Predigten dort gehalten. Bad Pyrmont ist eine Kurstadt und der Herr hat mir wirklich geholfen bei dieser Predigt. Und es kam dann viel Resonanz und viel Feedback und ich stand da und habe mir gedacht, das war so ein kleiner Sieg, den der Herr geschenkt hat. Aber man lebt immer gefährlich nach Siegen. Und danach bin ich in die Stadt gefahren, habe mir gedacht, jetzt fahre ich nicht gleich zurück zur Schule wieder, jetzt gönne ich mir ein bisschen was, ein Eis oder so. Nach so Siegen hat man oft den Gedanken, ja, das gehört jetzt ein bisschen belohnt. Und dann bin ich nach Bad Pyrmont reingefahren in die Stadt, bin rumgeschlendert und in der Kurstadt ist auch am Sonntag viel los. Da bin ich auch rumgeschlendert in Gedanken. Dann war es ein erster Frühlingstag, es war schön warm. Und dort habe ich angefangen, den aufreizenden Frauen nachzuschauen. Und habe es in Gedanken ausgezogen. Und ich habe mich in meiner Lust einfach hingegeben und habe mir nichts dabei gedacht. Das war es dann auch schon. Bin wieder ins Auto gestiegen, nach Hause gefahren und plötzlich ist die Polizei hinter mir. Geht Blaulicht an, dann die Sirene. Sie deuten mir an, ich soll rechts rausfahren, ich fahre rechts raus. Scheibe runter, Fahrzeugschein, Führerschein. Und dann sagt ein Polizist ganz freundlich, jetzt lenken, schlagen Sie mal das Lenkrad ganz nach rechts ein und steigen Sie aus. Und ich schlage das Lenkrad ein, steige aus und dann zeigt er mir und sagt, schauen Sie mal, der Reifen, der hat überhaupt kein Profil mehr. Und dann sagt er völlig ernst, aber immer noch freundlich. Und der andere schaut zu, der andere Polizist, und lächelt auch noch ganz nett dabei und sagt, mit diesem Profil, das wird bei Regen, wird das lebensgefährlich und sie bringen andere in Gefahr. Und mit diesen Worten steigen die Beamten wieder ein und fahren weg. Kein Bußgeld. Keine Strafe, nichts, einfach wieder weg. Und ich muss mich erstmal hinsetzen und habe gemerkt, wie meine Knie schlottern, aber nicht wegen des glatten Reifens, sondern weil mir Gott eine wichtige Lektion erklärt hat an diesem Nachmittag. Er hat gesagt, wenn du so lässig in der Sünde lebst, dann bringst du nicht nur dich selbst, sondern so bringst auch die anderen in Gefahr. Denn Gott denkt kollektiv. Und es gilt erst recht für mich hier in der Gemeinde, denn ich bin ein Rat an der Gemeinde. Und deine Sünde ist keine Privatsache. Du darfst nicht meinen, wenn ich jetzt am Computer zu Hause sitze und klicke einfach mal so leichtsinnig auf irgendeine gefährliche Seite, was ich nicht dürfte, das betrifft ja nur mich. Deine Sünde ist keine Privatsache. Und wenn Gott nur das eine oder bei mir oder bei dir wieder bewirken würde, dass wir doch die Sünde wieder mehr verabscheuen, so wie der Martin vorher gesagt hat, die Sünde ist die Katastrophe in unserem Leben. Sie zerstört. Und sie zerstört nicht nur mich, sondern sie zerstört auch die Gemeinde. Egal was es ist, ob es deine Bequemlichkeit ist, deine Lauheit, deine spitze Zunge, dein vorschnelles Reden, dein negatives Reden über andere, deine Habsucht, dein Vertrauen auf irdische Absicherungen, was immer es auch sein mag, bei all diesen Dingen wird immer auch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wenn etliche bei uns in der Gemeinde kälter werden, dann sinkt die Temperatur der ganzen Gemeinde. Und wenn die Gemeindeleitung die Begeisterung für Jesus verliert, wie soll ich sie dann von der Gemeinde erwarten? Ist dir klar, dass dein Zeugnis im Zusammenhang mit dem Zeugnis der ganzen Gemeinde hier am Ort Traunreuth steht? Ich habe hier die Gemeindeliste und jeder, der da drin steht, jede Person, die dort drin aufgelistet ist. Ich möchte mal sagen, egal ob Mitglied oder Freund. Ist dir bewusst, dass das, was dich ausmacht, der du als Person hier drin stehst, auch im Zusammenhang steht mit dem Zeugnis der Gemeinde hier vor Ort? Ist doch irgendwie komisch, wenn du ständig betest für die Gemeinde, dass sie ein gutes Zeugnis hier am Ort ist und selber in deinem Leben lässig mit der Schuld umgehst. Das passt nicht zusammen. Deine Sünden sind keine Privatsache. Sie können die Gemeinde lähmen und das kommt in Josua 7 ziemlich deutlich zum Ausdruck. Und ich glaube nicht, dass das nur Altes Testament ist, sondern dass ich das übertragen darf auf die Gemeinde heute. Und damit komme ich jetzt zum dritten Punkt. Was ist denn der Ausweg aus der Sünde? In Vers 14 bis 26 haben wir schon gelesen. Gott sagt, lasst das Volk Israel antreten. Am nächsten Morgen befiehlt Josua, dass das ganze Volk Israel antritt, ein Millionenvolk. Du musst dir vorstellen, was das für ein Aufwand war. Da wird gesammelt, der Stamm Juda, Ruben, all die Stämme Israels, einer für den anderen. Es hat sich hingezogen, bestimmt über den ganzen Tag. Im Kinderbuch ist es so dargestellt, minimal, also man muss sich das vertausendfachen, diese paar Manschkerl, die da drauf sind. Und jetzt darf einer nach dem anderen antreten und es wird losgeworfen. Ist es der Stamm? Nein. Ist es der Stamm? Nein. Der Stamm ist es, Juda. Und da treten innerhalb von diesem Stamm die Sippen an. Ist es diese Sippe? Nein. Dann sind es die Serachiter. Innerhalb von den Serachitern treten jetzt die Häuser oder diese Familiengruppen an. Zum Schluss ist es der Achan. Eine einzelne Person. Und ich habe mich gefragt, warum so eine lange Prozedur? Es braucht ja so viel Zeit. Hätte es Gott nicht einfacher machen können, hätte er nicht einfach sagen können, Achan ist es. Hol mal den Achan hervor. Warum macht es Gott auf diese Weise? Ich persönlich glaube, dass es wegen Achan selber ist. Diese Methode braucht viel Zeit und diese Zeit war noch Gnadenfrist für Achan. Und hätte der Achan während diesem Prozess reagiert, dann bin ich überzeugt, dass Gott ihm vergeben hätte. Kann man vorstellen, der Achan hat geschluckt, gell? Jetzt ist es schon Juda. Und jetzt sind es schon die Serachiter. Warum kommt er nicht hervor und sagt, ich war's? Ich möchte den Herrn um Vergebung bitten. Aber er bewahrt sich seine Schuld auf bis zum Schluss. Obwohl Gott ihm die Möglichkeit gibt, durch diesen langen Prozess hervorzutreten. Jede Schuld, die nicht von Gott vergeben wird, bevor du einmal direkt vor ihm stehst, kommt irgendwann einmal ans Licht, und deshalb bekenne deine Schuld, bevor der Herr sie offenbaren muss und sie dann richten wird. Bring sie selber ans Licht. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ein Grundzug, ein wesentlicher Grundzug von uns Christen ist, und das dürfen wir nicht vergessen, ein wesentlicher Grundzug von einem Christen ist, dass er seine Sünden bekennt. Nicht nur, dass er an Jesus glaubt, sondern auch, dass er seine Schuld bekennt. Und weil ich jeden Tag sündige, will ich meinen Heiland auch jeden Tag um Vergebung meiner Sünden bitten und meine Sünde bekennen. Ich weiß nicht, wie du das machst. Wie gehst du abends ins Bett? Todmüde, keine Zeit mehr, keine Kraft mehr, über den Tag nachzudenken, was gut und was schlecht war. Mach das nicht. Mach Resümee über den Tag. Und wenn dir was auffällt, was nicht okay war, dann bekenne es vor deinem Herrn. Es geht bei uns Gläubigen jetzt nicht darum, dass wir dadurch verdammt werden, aber dass wir Kraft bekommen für unser geistliches Leben. Und dass ich am nächsten Morgen wieder gekräftigt aufstehen kann und weiß, mir ist alle meine Schuld vergeben, Herr, ich darf wieder mit dir anfangen. Manchmal ist es notwendig, vielleicht auch die Schuld vor meinem Bruder oder meiner Schwester zu bekennen. Jakobus 5 sagt es, so bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das hat auch seinen Platz. Ich kenne einen Jurastudenten in Passau, bei dem war ich in der Gemeinde für ein paar Monate, und der war im Predigtdienst und hat eine Studentenarbeit gemacht dort in Passau, und haben wir gedacht, ein anerkannter junger Bursche, und dann steht er eines Tages vor 300 Leuten im Gottesdienst vorne mit einem Karton, mit Modellautos drin, und dann hebt er mit zitternder Hand eins von diesen Modellautos hoch, und in Tränen hat er dann gesagt, schaut, das ist mein Götze, diese Schachtel ist nur ein kleiner Teil. Draußen vor der Tür steht jetzt ein ganzer Container. Und für diese Dinger habe ich ein Vermögen ausgegeben. Und ich halte es nicht mehr länger aus, ich möchte das Zeug loswerden. Da gibt sich dieser, der schon im Predigtdienst war, so die Blöße, habe ich mir gedacht. Und er sagt dann, bedient euch, nehmt es euch mit, verkauft es am Flohmarkt, ich will dieses Zeug weghaben. Ich persönlich habe mir gedacht, die Autorität von diesem Volkmar ist jetzt vorbei. Aber ich durfte noch ein paar Monate in der Gemeinde sein und habe beobachtet. Und gerade sein Dienst war in besonderer Weise gesegnet. Predigtdienst und Seelsorge, wo er stand. Da haben wir gedacht, da wird Sprüche 28, Vers 13 wahr. Wer seine Missetaten verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und so geht es dem, der seine Schuld schon vor dem Gericht bekennt. Der Achan aber war einer, der seine Schuld bis zum Schluss verbirgt. Und dort, wo es keine Reue und wo es kein Bekennen gibt, da gibt es am Ende auch kein Vergeben, sondern am Ende nur das Gericht. Und dieses traurige Gericht sehen wir hier auch in diesem Kapitel 7 noch, Vers 24. Da nahm Josua Achan und den Sohn Serach samt dem Silber, dem Mantel und dem Goldbarren, seine Söhne und seine Töchter, auch seine Rinder, seine Esel und seine Schafe samt seinem Zelt und allem, was er hatte, und ganz Israel war mit ihm, und sie führten sie in das Tal Achor hinauf. Und Josua sprach, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so bringe dich der Herr ins Unglück an diesem Tag. Und ganz Israel steinigte ihn. Man verbrannte sie mit Feuer und warf Steine auf sie. Und dann errichtet man einen Berg mit diesen Steinen zum Andenken und nennt diesen Berg und diesen Ort Achor. Und Achor heißt Betrübnis. Ein schreckliches Ende für Achan. Aber so schrecklich wie für ihn das Ende war, für das Volk Israel war es ein Neubeginn. Und der Herr, Vers 26 Mitte, und der Herr ließ ab von seiner Glut seines Zorns, daher heißt jener Ort Tal Achor bis zu diesem Tag. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und sei nicht verzagt, nimm alles Kriegsvolk mit dir und mache dich auf und zieh hinauf nach Ai. Sieh, ich habe den König von Ai in deine Hand gegeben. Und weil es so ist, weil am Ende diese Hoffnung hier steht, kann ich an diesem Steinhaufen im Tal Achor nicht vorbeigehen, ohne dabei an das Kreuz vom Herrn Jesus auf Golgatha zu denken. Das muss uns ins Auge springen, oder? Als Achan starb, da wurde von Israel der Bann weggenommen. Wäre der Bann geblieben, so wäre für Israel kein Sieg mehr möglich gewesen. Und sie hätten das verheißene Land, hätten sie vergessen können. Wenn du dich fragst jetzt, ist da Gebanntes in meinem Leben? Taumelst du auch nur von einer Niederlage zur anderen? Dann kannst du auch gleichzeitig die gute Botschaft hören. Es gibt ein Achor für dich. Einen Ort, wo der Bann gebannt wird. Am Kreuz hat Jesus deinen Bann auf sich genommen und ist jetzt stellvertretend für dich gestorben. Er starb, damit du leben und siegen kannst. Nicht nur leben irgendwann in der Ewigkeit, sondern heute leben und heute siegen. Achor heißt Betrübnis. Vom Wort her habe ich schon gesagt. Und betrübte Leute sind nach Achor gezogen. Für die Israeliten war das kein tolles Erlebnis. Aber sie kehren wieder zurück als fröhliche Sieger. Und genauso wird keiner gern und fröhlich nach Golgatha ziehen. Keiner wird da gern hinziehen, sondern es sind betrübte Leute, sind Menschen von Schuld geplagt, sind schwermütige Herzen, solche, die von sich selber enttäuscht sind. Aber entscheidend ist, wie man von Golgatha wieder zurückkommt. Und zwar als begnadigte Menschen, die ein neues und sinnerfülltes Leben gefunden haben. Und das ist der Punkt. Achor heißt Betrübnis. Im Hosea 2, Vers 17 heißt es, und damit möchte ich schließen: Und ich will ihnen das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen sollen wie in den Tagen deiner Jugend. So muss ich zum Schluss einfach die Frage stellen: Ist das Tal Achor beziehungsweise das Kreuz von Golgatha, bist du schon dort gestanden als Betrübter und als Fröhlicher zurückgekehrt? Und der Gemeinde möchte ich es nochmal ans Herz legen und euch einfach sagen: Deine Sünde ist keine Privatsache. Auch wenn wir als Gläubige sündigen, ohne sie zu bekennen, leichtfertig drüber hinweg gehen, schadet sie uns selbst und der ganzen Gemeinschaft. Deshalb wollte ich einfach ein bisschen sensibilisieren auch wieder für unsere Schuld in unserem Leben. Und möge uns der Herr und der Heilige Geist ist uns ja dafür gegeben, an diesem Punkt helfen. Amen.